Ich habe mich sehr gefreut, nach langer Zeit mal wieder hier bei euch in der Kirche, in der Gemeinde zu sein. Letzte Nacht hatten wir unsere kleine Enkelin bei uns in unserem Bett. 2, 3 Jahre alt. Und mitten in der Nacht fängt sie so ein bisschen an zu weinen. Und sie sagt: Oma, was ist das für ein Geräusch? Mittlerweile war ich auch wach. Und die Oma sagt: Juna, du kannst wieder schlafen. Es ist nur Opas Schnarchen. Ich fand das so süß diese Nacht, dass sie einfach sagte: Hallo, was ist das für ein Geräusch? Das war für sie eine Herausforderung. Sie konnte damit nicht umgehen. Und ich habe so gedacht, irgendwie diese Nacht, das Thema, was ich versuchen möchte, mit euch so ein bisschen durchzusprechen, mit euch darüber zu reden, war auch ein Thema, was mir ein Stück weit auch Sorge bereitet hat. Ich habe das sehr, seit einigen Wochen schiebe ich dieses Thema so durch meinen Kopf, weil es auch etwas für mich persönlich emotional ist. Und ich will euch mit hineinnehmen in ein Thema, was nicht nur mich betrifft, sondern davon bin ich überzeugt, jeden Einzelnen, der hier in diesem Raum sitzt, egal ob du jetzt 15, 35, 55 oder 85 bist, ich glaube, das ist ein Thema, was jeden Einzelnen von uns betrifft. Und zwar habe ich das Thema genannt: Es geht um die Kunst, in schwierigen Zeiten nicht aufzugeben. Es geht um die Kunst, in schwierigen Zeiten nicht aufzugeben. Die Sarah hat soeben mit Fußball angefangen und da kam mir auch diese Nacht während meiner kurzen Wachzeit, wo ich nicht geschnarcht habe, das Spiel in den Sinn. Ich weiß nicht, ob ihr gestern Nachmittag geguckt habt, Island gegen Frankreich. Ich habe da gefiebert für die Isländer. Die haben ein 1:1 erkämpft bis zur letzten Sekunde. Es war unglaublich spannend. Die haben keinen guten Fußball gespielt. Aber die haben gekämpft und haben gegen Argentinien, nicht Frankreich, gegen Argentinien dieses Unentschieden geschafft. Es war ein großer Kampf für sie. Und sie sind durch den Kampf hindurchgegangen. Ich glaube, darum geht es oft im Leben, dass wir manchmal vor Kämpfen stehen, wo wir die Entscheidung treffen müssen: Werde ich jetzt davon in einen Strudel nach unten gezogen und weiß nicht mehr, wie es weitergeht? Oder sind diese Kämpfe dazu da, um hindurchzugehen? Ich habe mal einen Vortrag von einem Pastor aus Australien gehört, der sagte: Täler sind nicht dazu da, um Flöcke zu schlagen und Zelte zu bauen, sondern Täler sind dazu da, um durch sie hindurchzugehen und irgendwann wieder die Sonne zu sehen. Im Tal ist meist keine Sonne. Und trotzdem ist es so, dass es diese Herausforderungen, diese Schwierigkeiten, diese Sachen, die wir nicht haben wollen, oftmals gibt. Diese Diagnose, die wir nicht hören wollen. Oder der Traum, der platzt. Oder der Mensch, der auf einmal nicht mehr da ist. Und ich habe etwas aufgeschrieben. Normalerweise macht man Statements oder klare Aussagen gerne zum Ende einer Predigt. Ich möchte euch eine geben zum Anfang dieser Predigt. Und die heißt folgendermaßen: Wenn du in den schwierigen Zeiten deines Lebens an Jesus dranbleibst, dann verspreche ich dir, wird er mit dir da durchgehen. Egal wie lange es dauert und egal wie schmerzhaft es vielleicht ist. Und am Ende wirst du stärker sein, als du es vorher warst. Das ist eine krasse Aussage, das ist mir bewusst. Und ich kann auch verstehen, dass du vielleicht fragst: Wie kannst du so eine Aussage einfach so sagen? Aus 3 Gründen. Der erste Grund ist der: Ich kenne Menschen, deren Leben das bestätigt haben. Der zweite Grund ist der, dass ich ein bisschen selber diese Erfahrung gemacht habe. Und der dritte Grund, und das ist der entscheidendste Grund: Die Bibel ist voll von solchen Menschen, die genau das erlebt haben und genau diese Erfahrung gemacht haben. Und eine dieser Personen habe ich euch sozusagen mitgebracht. Die ganze Geschichte kann man nicht durchgehen, aber einen ganz kleinen Teil davon. Es geht um diese Person Josef. Josef war ein Mann, ein Sohn von Jakob, der Zweitjüngste, in einer großen Familie. Und er hatte so besondere Visionen, so besondere Träume. Er war so ein Typ, der von seinen Brüdern als der abgedrehte, bisschen arrogante, bisschen komische Träumer gesehen wurde. Die Brüder waren sehr berufstätig, sie waren Hirten, sie waren immer unterwegs. Und es gab eine Situation, wo Jakob, der Vater, sagte, pass mal auf, Josef, ich würde jetzt es gut finden, wenn du mal an deinen Brüdern siehst und einfach mal schauen, wie geht's denen so? Die Kleinen, die mussten das machen und der Josef hat das dann gemacht. Und da fängt der Abschnitt an, den ich kurz vorlesen würde mit euch. Und zwar steht er in 1. Mose 37, die Verse 18 bis 25. Da steht, seine Brüder erkannten ihn schon von Weitem, also Josef. Noch bevor er sie erreichte, beschlossen sie, ihn umzubringen. Da kommt ja der Träumer, spotteten sie untereinander. Los, wir erschlagen ihn und werfen ihn in eine der tiefen Gruben hier in der Gegend. Unserem Vater erzählen wir, ein wildes Tier hätte ihn gefressen. Dann wird er ja sehen, was aus seinen Träumen wird. Nur Ruben wollte ihn retten. Wir dürfen ihn nicht töten, rief er. Vergießt kein Blut. Werft ihn doch lebend in diesen Brunnen hier in der Steppe. Ruben wollte ihn später heimlich wieder herausziehen und zu seinem Vater zurückbringen. Kaum hatte Josef sie erreicht, da entrissen sie ihm sein vornehmes Gewand, warfen ihn in einen leeren Brunnenschacht. Dann setzten sie sich, um zu essen. 20 Jahre später erzählen die Brüder in einer anderen Situation, dass sie stundenlang das Schreien ihres Bruders Josef gehört hatten. Stundenlang diese Verzweiflung bei Josef. Ich glaube, als der Tag anfing und Jakob seinen Sohn schickte, ist Josef nicht aufgestanden mit dem Gedanken, so, heute wird ein besonderer Tag. Heute werde ich in einen Brunnen fallen. Ich nehme am besten mal meine Steigausrüstung mit und meine Stirnlampe, damit ich gewaffnet bin für den Fall in den Brunnen. So war das nicht. Josef, dieser Visionär, dieser Träumer, dieser großartige junge Mann, ging voll guten Glaubens zu seinen Brüdern. Und auf einmal befindet er sich ohne jegliche Vorwarnung in diesem Brunnen. Er hat Angst, er hat Schmerzen, er hat Panik, er ist verzweifelt, ohne jegliche Vorwarnung. Und ich glaube, ganz ehrlich, wenn wir jetzt Zeit hätten für Interviews und würden hier durch die Reihen gehen, fast jeder, vielleicht sogar jeder, könnte etwas erzählen, wo etwas passiert ist, wo er nicht drauf vorbereitet war. Ohne jede Vorwarnung. Es ist einfach da. Und es tut nicht gut. Und weißt du, was das Dilemma ist in dieser Sache? Wir leben in einer Welt, in der es nicht darum geht, ob uns so etwas treffen wird, sondern wir leben in einer Welt, wo es nur um die Frage geht, wann und wo diese Situation eintritt. Wir sind noch nicht im Himmel. Manchmal hört man, liebe Christen, die stehen auch auf Bühnen und sagen zu ihren Zuhörern, wenn du Christ bist, dann gehst du von Blessing to Blessing, from Glory to Glory. Also das heißt, sie sagen dann, du gehst von Segen zu Segen, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Wenn du Christ bist, dann geht's dir immer gut. Dein Partner ist immer gut drauf. Deine Kinder sind perfekt. Dein Beruf ist perfekt. Du wirst immer genug Geld haben und so weiter. Die Frage, die ich mir dann stelle, ist, dann bin ich wohl entweder ein schlechter Christ, oder aber ich lese eine andere Bibel. Denn in meiner Bibel steht sehr viel von Segen, steht sehr viel von Herrlichkeit, steht sehr viel von den guten Dingen, die wir als Christen erleben dürfen. Aber am Beispiel von Josef und vielen anderen Beispielen weiß ich einfach, dass in meiner Bibel, und ich glaube, dass es die richtige Bibel ist, die ich lese, da steht vieles, was wir nicht verstehen, was wir nicht begreifen, wo wir uns fragen, wieso bin ich jetzt in diesem Brunnen? Zwei Fragen, die ich einfach zwischendurch in den Raum stellen möchte. Bin ich, bist du auf diese Brunnenmomente in deinem Leben vorbereitet? Zweite Frage, solltest du hier sein, heute Morgen, und in einem solchen Brunnen dich befinden, weißt du, wie du da wieder rauskommst? Sehr entscheidende Fragen. Lass die einfach mal so auf euch wirken. Die Geschichte von Josef geht ja weiter. Das ist ja nicht so, dass der Ruben das geschafft hätte, ihn nach einiger Zeit aus dem Brunnen rauszuholen. Der blieb ja da drin und als Ruben nicht aufgepasst hat, haben seine Brüder ihn tatsächlich in die Sklaverei nach Ägypten verkauft. Sklaverei war schon immer furchtbar. Und Josef war auf einmal in einer Familie, wo er arbeiten musste und wo ihn eine Frau dann der Belästigung bezichtigte und das brachte ihn dann sogar noch in ein Gefängnis. Viele, viele Jahre Sklaverei und Gefängnis. Das war kein Brunnenerlebnis, was mal eben kurz war und dann ging es wieder zurück in die Glory-Phase. So, das waren viele Jahre, 10, 15 Jahre, wo er in dieser Zeit wirklich Schwieriges erlebt hat. 13 Jahre später trifft Josef seine Brüder wieder. Und die Brüder haben natürlich, viele von euch kennen diese Geschichte, eine ganz große Angst, dass der Bruder sich jetzt natürlich rächen wird. So würden wir das ja machen. Jetzt habe ich die Brüder in meiner Hand. Jetzt mache ich sie fertig. 13 Jahre habe ich gewartet, ihnen jetzt mal all das wiederzugeben, was ich erleben musste. Und dann kommt ein Vers in 1. Mose 45, Vers 5. Ich weiß nicht, ob ich den sagen könnte. Josef hat es gesagt. Josef sagt da, Gott zu seinen Brüdern, Gott selbst hat mich vor euch hergeschickt, um euer Leben zu retten. In der Elberfelder Übersetzung steht, ihr meintet es böse, aber Gott meint es gut. Wichtiger Punkt, das Böse, das Schlechte kommt niemals von Gott. Wenn du das glaubst, dass Gott straft dich mit einer Krankheit, Gott straft dich mit negativen Dingen, das Böse kommt niemals von Gott, denn Gott ist gut. Aber Gott nutzt Dinge im Leben von Menschen. Ein ganz wichtiger Punkt, weil wenn wir glauben, dass Gott auch in der Lage ist, uns Böses zu schicken, dann würde sich mein Gottesbild total verschieben. Gott ist gut. Ich habe einen Ausspruch gehört über die Handschrift Gottes, die man so überall in der Bibel liest und wiederfindet. Dieser Ausspruch geht folgendermaßen: Leid, Ungerechtigkeit und Schmerz recycelt er mit einer göttlich liebenden Hand und macht das dann zu einem Unterschied in meinem Leben, in meinem Herzen, in meiner inneren Freiheit und führt mich zu dem, wo er mich und wo er dich so gerne hinführen möchte. Weißt du, also ich zumindest bin so, ich sehe die Brunnen und ich sehe die Gefängnisse. Aber Gott sieht weiter. Ich und du, wir sehen die Hungersnot, die damals auch in Ägypten war. Aber Gott sieht die Kornkammern, die Ägypten vorbereitet hatte. Du und ich, wir sehen oft den Zerbruch. Aber Gott sieht die Möglichkeiten im Zerbruch, die er geschaffen hat, weil er weitersieht. Ich habe euch zwei Bilder mitgebracht. Patrick, wenn du die vielleicht mal eben an die Wand wirfst. Genau. Da habe ich zum ersten Mal, ich glaube, dieses Jahr beim Willow-Kongress von gehört. Ich kannte das überhaupt nicht. Deswegen muss ich das auch ein bisschen lesen, aber ich finde es sehr beeindruckend. Es gibt eine japanische Flickkunst von Porzellan und Keramik, die nennt sich folgendermaßen Kintsugi. Musst du dir nicht merken, denk einfach, es gibt eine japanische Flickkunst. Diese Flickkunst, das steht folgendermaßen bei Wikipedia: Keramik- oder Porzellanbruchstücke werden mit einem speziellen Urushi-Lack, brauchst du dir auch nicht merken, geklebt. Fehlende Scherben werden mit einer in mehreren Schichten aufgetragenen Kittmasse ergänzt, in die feinstes Pulvergold oder andere Metalle wie Silber oder Platin eingestreut sind. Bei dieser Fertigung geht es also darum, dass Zerbrochenes, andere Bild kannst du auch mal kurz, hast du schon gezeigt, genau, immer so hin und her, das Zerbrochenes, hier kann man das schön sehen, das ist so ein Teller, der irgendwie durch die Gegend gepfeffert wurde, in mindestens 12 Teile zerbrochen oder 8 Teile. Und es geht darum, das Zerbrochene durch diese Goldmixtur, so nenne ich das mal, wieder zusammenzufügen. Und wenn ihr mal eingibt, ich möchte gerne einen Kintsugi-Teller kaufen, dann behaupte ich mal, sind unsere Konten für diese Teller und Tassen zu leer. Sie haben einen enormen Wert bekommen. Das Zerbrochene wurde zusammengebracht und bekam einen neuen Wert. Und das fand ich so schön, auch in Bezug auf diese Geschichte. Nein, aus Gottes Sicht haben wir Menschen auch im Zerbruch und egal wie, wo wir uns befinden, immer den gleichen Wert. Darauf will ich nicht hinaus. Es gibt keine unterschiedliche Wertigkeit Gottes in Bezug auf Menschen. Aber worauf ich hinaus möchte, ist, durch diese, ich sage mal, zerbrochene Situation wird etwas Neues geschaffen, was noch viel effektiver und viel besser ist als das, was wir uns vorher vorgestellt haben. Wir sehen den zerbrochenen Teller. Aber Gott sieht das, was man aus dem zerbrochenen Teller machen kann. Und bei Josef war das ja ganz genauso. Bis zu einem bestimmten Zeitpunkt in seinem Leben hatte er eben diese Zerbruchphase, 13 Jahre lang. Und dann wurde es besser, als er der Premierminister des Pharao wurde. Und dann wurde es so gut, dass er eine große Segenszeit hatte. Und dieser Segen ging dann weiter auf seinen Vater und seine Familie. Die kamen mit 70 Leuten nach Ägypten, wurden gesättigt, hatten alle Möglichkeiten, die Ägypten brachte. Und wenn man dann weiterliest, viele Jahre später, im zweiten Buch Mose, als das Volk Israel rausgeführt wurde aus Ägypten, waren es 1,5 Millionen Menschen. Also dieses kleine Häufchen von 70, gesegnet durch den Weitblick Gottes, wurde zu 1,5 Millionen. Ich finde es wichtig zu wissen, dass wir nicht immer nur stehen bleiben in der Ist-Situation, sondern dass wir uns visionierend nach vorne beschäftigen und wissen, Gott meint es gut und Gott hat Pläne mit uns, auch wenn wir vielleicht denken, dass die Pläne nicht immer perfekt sind. Brunnenzeiten lässt Gott zu, aber er lässt uns und er möchte, dass wir aus diesen Brunnenzeiten gestärkt hervorgehen. Was er nicht sagt, ist, wie lange eine Brunnenzeit dauert. Das sagt er nicht. Aber er gibt dir eine Verheißung. Und das ist das Coole, dass Gott sagt, ich habe was für dich. Halt dich daran fest. Ihr kennt alle noch diese Kaffeemaschinen, die mit Filterkaffeemaschinen, ist angeblich wieder in. Ich mag den Kaffee nicht, aber da hast du die Maschine, stell dir die Maschine vor, stell dir den Filter vor, das Wasser vor und die Kaffeebohnen, die kann man also entweder, wie auch immer. Jetzt stell dir mal vor, du bist ein Kaffeefreund und freust dich auf den Kaffee, das ist ja das Ergebnis, was du erzielen willst. Also dieser Filter von Melitta, der wird so astrein bei RTL beworben, den muss ich mal probieren, der scheint ja zu schmecken. Würde keiner machen. Aber Filter, der nicht schmeckt, Kaffeepulver, das keiner isst, führt dazu, dass Kaffee rauskommt, der schmeckt. wenn man ein Kaffeetrinker ist. Verstehst du, was ich sagen will? Diese Etappen, die da sind, die nicht schmecken, haben aber in Gottes Augen ein Ziel. Und das Ziel ist, dass es gut ist. Übrigens, wenn irgendjemand der Meinung wäre, ich stehe hier oben, weil ich es begriffen habe, weil ich weiß, wie es geht, dann muss ich euch enttäuschen. Diese Predigt ist die Predigt an mich und ihr habt gerade die Möglichkeit, meine Predigt an mich mitzuhören. Ich wünsche mir, dass aus Zerbruch immer wieder Neues hervorgeht. Und ich habe mich gefragt, wie können wir uns gegenseitig helfen, dass das passiert? Regina, meine Frau, sagt immer, du musst immer schön praktische Punkte bringen, damit man mal weiß, was man tun soll, um in eine Richtung zu gehen. Und da ich ein meistens gehorsamer Ehemann bin, versuche ich, das auch heute Morgen zu machen. Ich habe euch 4 kleine Tipps mitgebracht. Und da wirst du wahrscheinlich gleich beim ersten Tipp schon denken, ach, ich schalte ab, die kenne ich ja von dem. Die Tipps sind ja immer gleich. Stimmt, aber stimmt auch nicht. Übrigens, bevor ich dir die Tipps gebe, noch ein kleiner Einschub. Wusstest du, dass es in der Bibel steht und Gott immer wieder sagt, dass wir ihn ernst nehmen sollen? Gibt es ganz viele Bibelstellen drüber. Und da habe ich so für mich gedacht, warum steht eigentlich so oft in der Bibel, dass wir Gott ernst nehmen sollen? Weißt du warum? Der Umkehrschluss ist, Gott weiß, dass wir ihn nicht ernst nehmen. Wusstest du, dass du Gott nicht ernst nimmst? Ich weiß, dass ich Gott manchmal nicht ernst nehme. Deswegen, wenn man Tipps hört, und es sind ja nicht meine Tipps, sondern es sind Dinge, die ich versuche aus der Bibel herauszufiltern, dann kann man die hören und kann sagen, ja, das ist, danke Gott, wirklich nett. Wann fängt Fußball an? Ach ja, 17 Uhr. Oder, und das ist echt mein Wunsch, dass ich begreife, was diese Tipps, diese Möglichkeiten, die Gott sieht, mit mir machen können. Der erste Tipp, der hat tatsächlich was mit der Bibel zu tun. Und jetzt denkst du, jetzt kommt, muss einfach schönartig deine Bibel lesen, dann wird alles gut. Das wäre die plakative Form. Ich glaube, dass es gut ist, die Bibel zu kennen, damit wir in Krisenzeiten wissen, was die Bibel uns zu sagen hat. Nehmen wir ein Beispiel. In Hebräer 13,5 steht, denn Gott hat gesagt, ich werde dich nie verlassen und dich nicht im Stich lassen. Mal ganz ehrlich, in einer Krise kommt ganz schnell der Gedanke, dass genau das nicht wahr ist. Gott, das ist nicht wahr, was da steht. Ich erlebe das gerade total anders, denkst du. Ich weiß nicht, wo du bist. Bist du irgendwo Gott? Hallo? Und gerade dieser Vers ist so extrem, ich sage es nochmal, extrem cool. Im Griechischen steht dieser Vers in einer doppelten Verneinung. Normalerweise müsste man diesen Vers wie folgt lesen. Gott hat gesagt, ich werde dich nie verlassen. Und ich werde dich nicht im Stich lassen. Doppelte Verneinung. Gott sagt nochmal ganz deutlich, egal was du fühlst, ich stehe zu meinem Wort. Unsere Gefühle ziehen uns gerne nach unten. Aber das Wort Gottes zu kennen, macht Sinn. Wir hören uns oft Predigten von Joyce Meyer an. Und Joyce Meyer hat so einen Gedanken, den sie immer wieder in den Vordergrund schiebt. Sie sagt, sprich Gottes Wort laut aus und es wird dein Leben verändern. Aber um Gottes Wort laut aussprechen zu können, müssen wir es ja kennen. Von daher ist eben der erste Gedanke, den du vielleicht als plakativ angesehen hast, mal in die Bibel reinzugucken und vielleicht das nicht nur an Pfingsten oder Weihnachten oder Ostern, macht schon Sinn. Weil dann wissen wir irgendwann, was in Gottes Wort steht. Eine Geschichte dazu habe ich gehört, die fand ich beeindruckend. Ein amerikanischer Pastor macht in Australien Urlaub. Und irgendwie musste er Medikamente nehmen und hat irgendetwas vertauscht. Dieses Vertauschen der Medikamente hatte zur Folge, dass er innere Blutungen bekam, sofort ins Krankenhaus musste, auf der Intensivstation war und die Ärzte wenig Hoffnung hatten. Dieser Pastor sagt nachher, er wurde nämlich gerettet. Dann lag ich da, meine Frau war nicht mehr da, niemand war mehr da. Ich war allein, ich und Gott. Dann habe ich angefangen, von 1. Mose an, überall da, wo ich Bibelstellen kenne, mir diese Bibelstellen vorzustellen. Und dann hat er sich einige Bibelstellen vorgestellt, wollte durch die ganze Bibel am liebsten durch. Und dann kam er auf einmal an Hesekiel 16,6. Die Geschichte ist schon zu verrückt, aber sie ist wahr. Und da steht in Hesekiel 16, da kam ich vorbei, sagt Gott, und sah dich in deinem Blut zappeln. Und ich sagte zu dir, in deinem Blut, du sollst leben. Als er diesen Vers in Erinnerung hatte, hat er diesen Vers auf der Intensivstation immer und immer und immer wieder gesagt. Und 2 Stunden später, auf unerklärliche Art und Weise, wurden die Blutungen gestoppt und er war gesund. Ich glaube, dass Gottes Wort eine Kraft hat, die wir oftmals unterschätzen. Und ich wünsche mir für mein Leben und ich wünsche mir für dein Leben, dass du diese Kraft Gottes in dir gepaart mit der Kraft des Heiligen Geistes anzapfst und erlebst, was Gott tut. Der zweite Tipp, der uns in schweren Zeiten helfen kann, ganz einfache Sache, uns daran zu erinnern, wer und wie Gott ist. Der Teufel sagt ja in einer schwierigen Zeit, Gott ist schlecht, er meint es schlecht mit dir. Aber es ist ja andersrum. Und der Tipp, den ich dir gebe, ist dieser. Mach dir einen Zettel und schreib auf diesen Zettel all das auf, was dir einfällt, was gut ist an Gott. Ganz einfachen Zettel, weißer Zettel. Ich habe bei mir auf dem Schreibtisch einen ausgedruckten Zettel, 3 DIN A4 Seiten, wo ganz viele Bibelstellen, die waren so ein bisschen vorgegeben, habe ich da liegen und habe mir die Stellen, die für mich eine besondere Bedeutung haben, einfach mal markiert. Und der liegt einfach auf meinem Schreibtisch, wenn ich da so sitze, dann gucke ich da oft drauf. Ich glaube, so ein Zettel macht Sinn, dass man einfach weiß, was gut ist an Gott. Und wenn es dir mal dann nicht gut geht, nimmst du diesen Zettel und guckst drauf und sagst, Teufel, du kannst mich mal, das ist die Wahrheit und nicht das, was gerade in meinem Herzen ist. Kleiner Tipp. Der dritte Tipp, bring deinen Schmerz zu Gott. Hast du dir mal überlegt, das ist mir diese Tage nochmal so bewusst geworden, dass es ein ganzes Bibelbuch gibt, das nennt sich die Klagelieder. Mir ist es wirklich am Freitagabend wie Schuppen von den Augen gefallen, ein ganzes Bibelbuch, wo wirklich nur geklagt wurde, wo Gott sozusagen auch angegriffen wurde für Dinge, die Jeremia, der diese Klagelieder geschrieben hat, nicht verstehen konnte. Ein ganzes Bibelbuch verwendet der Heilige Geist, um die Möglichkeit, Gott anzuklagen, ich sage das bewusst provokativ, zu geben. Es ist ganz wichtig, dass du in den Situationen, die du nicht verstehst, auch deinen Schmerz und auch dein Nichtverstehen, auch dein Sauersein einfach mal ausdrückst. Und Gott erwartet jetzt von dir nicht ein Gebet, was zum Beispiel heißen könnte, Herr, ich bin gerade über meine Lage etwas verstimmt. Und Gott guckt ins Herz und sieht genau, der sagt, Gott, ich finde es scheiße, was da gerade läuft. Dann sag es ihm doch einfach auch. Er kennt ja eh dein Herz. Also du musst ja nicht nach außen eine fromme Fassade aufrecht halten, in dem, wie du betest, wenn dein Herz sowieso das Gegenteil sagt. Sprich mit Gott in der klagenden Form. Gott versteht das und Gott kann das übrigens auch filtern. Ich komme nochmal zurück auf diese Nacht. Jona wollte irgendwann nicht mehr schlafen. Regina hat es wirklich mit Engelszungen versucht. Und mitten in der Nacht ist das nicht cool, wenn so ein kleines dreijähriges Kind nicht mehr schlafen will und wir in unserem hohen Alter aber gerne schlafen möchten. Und dann wurde sie richtig sauer. Und komischerweise, in dem Moment habe ich mich umgedreht, also entschuldige Regina, und musste lächeln und habe gedacht, wie süß, wenn die sauer ist. Und weißt du, was ich glaube? Wenn du sauer bist, wird Gott auch manchmal sagen, wie süß, meine Kinder, sie sind jetzt sauer, aber ich liebe sie, weil sie sind ja meine Kinder. Von daher, dritter Tipp, wirklich, wirklich wichtig. Bring deinen Schmerz zu Gott, denn wenn wir unseren Schmerz nicht zu Gott bringen, werden Bitterkeit und Hass uns zerfressen. Vierter und letzter Tipp. Ich habe mich gefragt, ob ich den jetzt so einfach bringe, weil einen Teil daraus ich auch selber nicht lebe. Und trotzdem ist er wichtig. Vierter Tipp ist der, bleib in Gemeinschaft. Was heißt das? Gemeinschaft ist ja so ein frommes Wort. Das heißt, teil dein Leben mit anderen Christen. Das können gute Freundschaften sein. Es kann sein, dass es deine Kleingruppe ist. Und definitiv ist es deine Kirche. Wenn man sich das Neue Testament anschaut, wie Jesus über seine Kinder schreibt, dann schreibt er immer wieder, sinngemäß, dass sie einander brauchen und füreinander da sein sollten. Und dass er sich wünscht, dass seine Kinder in Einheit zusammen sind. Unterschätzt das nicht, wenn du sonntags hier hingehst, dich triffst mit Menschen und Ermutigung erfährst. Ich glaube, das ist einer der Punkte, dass Kirche sein sollte. Dass wir hier Antworten auf Fragen bekommen, dass wir Trost bekommen, dass wir Ermutigung bekommen, dass wir Förderung bekommen, dass wir Hilfe bekommen und so weiter. Gott hat sich das schon gut ausgedacht. Und ich glaube auch, dass es wichtig ist, wenn man sich am Morgen auf Kirche, auf Gemeinde vorbereitet, dass man mit Gott spricht und sagt, ich bin vielleicht gerade nicht in so einer Brunnensituation. Aber Heiliger Geist, vielleicht hast du einen Impuls für mich, den ich jemandem sagen sollte, der heute Morgen hier ist. Oder so, dass du mit der Einstellung hier bist. Ich möchte Gemeinschaft praktisch ausdrücken. Wir wollen füreinander da sein. Vier kleine, aber doch vielleicht herausfordernde Tipps. Wenn ihr als Band schon mal nach vorne kommen wollt, dann können wir sozusagen den Schlussakkord einstimmen. Ich weiß, dass es ja immer schwierig ist, wenn man in Situationen ist und man bekommt Hilfestellungen, das dann trotzdem umzusetzen. Und weißt du, was ich gut finde? Dass wir das nicht alleine machen müssen. In Jesaja, glaube ich, steht das, ich weiß aber gerade nicht genau, da sagt Gott, dass er durch sein Wort Licht für unseren Fuß sein möchte, damit wir Schritte gehen können. Und das Interessante ist, wenn Gott sein Licht gibt, dann gibt er nicht einen Halogenscheinwerfer, der auf 50 Kilometer hinweg leuchtet, sondern er macht das wirklich so wie so eine Kopfleuchte für den nächsten Schritt. Und deswegen, wenn du in so einer Situation bist, in so einer Brunnensituation, dann wünsche ich dir, dass du diesen ersten Schritt machst auf Gott zu, diese Tipps versuchst umzusetzen. Und du wirst erleben, dass jeder einzelne Schritt, den du weitergehst, immer wieder neu beleuchtet wird, angeleuchtet wird durch Gott und durch den Heiligen Geist. Und ich würde euch gerne, ja, es ist so eine Art Segen, zum Ende zusprechen. Es ist so, als wenn, du musst dir vorstellen, Jesus jetzt etwas zu dir persönlich sagen würde. Und mich nur einfach als Sprachrohr nimmt. möchte euch bitten, aufzustehen. Nicht du musst deinen Weg planen. Ich, Jesus, werde es tun. Nicht du musst deine Fesseln lösen. Ich, Jesus, werde sie lösen. Nicht du musst dich versorgen. Ich, Jesus, werde es tun. Nicht du musst den Gefahren gewachsen sein. Ich, Jesus, bin es. Nicht du musst Hindernisse überbrücken. Ich, Jesus, trage dich darüber. Nicht du musst mit Niederlagen fertig werden. Ich, Jesus, werde mit ihnen fertig und mache daraus neue Siege. Nicht du musst dich bei Entscheidungen auskennen. Ich, Jesus, kenne den Weg für dich. Nicht du musst bis zum Ziel durchhalten. Ich, Jesus, halte dich. Zacharja 4,6. Was du vorhast, wird dir nicht durch die Macht eines Heeres und nicht durch menschliche Kraft gelingen. Nein, mein Geist wird es bewirken. Das verspreche ich, der Herr, der allmächtige Gott. Allmächtiger Gott, Jesus. Ich danke dir für diesen Gottesdienst. Ich danke dir für jeden einzelnen Menschen, der hier sitzt. Und ich danke dir, dass du, der allmächtige Gott, jeden einzelnen ganz genau kennst. Wir als Menschen sind oft in der Lage, uns gegenseitig was vorzumachen. Aber du schaust in unsere Herzen. Und du weißt, ob Menschen hier sind, die gerade Brunnenmomente erleben. Und ich möchte beten für jeden Einzelnen, der in diesen Brunnenmomenten ist, dass du, Herr, ihm begegnest und ihm zeigst, dass es weitergeht und dass es neue Wege gibt und dass du noch viel vorhast. Jesus, ich danke dir, dass du jeden von uns kennst, in unserer Freude und in weniger guten Momenten. Ich danke dir, dass du ein guter Gott bist, dass du das Gute planst und dass wir mit dir etwas Gutes erleben dürfen. Wir haben dich lieb. Das wollen wir dir sagen hier auch am Ende dieses Gottesdienstes. Und wir sagen, dass wir gerne mit dir leben. Und wir sagen, dass wir uns freuen, dass du uns segnen wirst. Und dass du von jedem Einzelnen und auch von dieser Gemeinde das Gebiet weit machen wirst. Das Gebiet weit machen wirst und uns überschütten willst mit deinem Segen. Vielen Dank.